Willkommen im Power Performance Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. In der heutigen Folge quatschen wir über die Europameisterschaft der Jugend und Junioren in Budapest, die DOSB Sportpsychologietagung. Im Anschluss widmen wir uns dann den Fragen, die ihr uns gestellt habt, darunter, welche Rolle das Thema Muskelversagen bei uns in der Planung spielt, wie wir Rückenübungen planen und wie viel, wie wir damit umgehen, wenn AthletInnen stark übergewichtig sind und was für wertvolle Lektionen wir als Coaches dieses Jahr gelernt haben. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge.
Machen wir einfach. Wir machen es einfach, Kevin.
Wir machen es einfach.
So, wir machen es uns einfach. Was?
Ja, und damit herzlich willkommen im Power Performance Podcast. Schön, dass wir uns hier mal wieder zusammengesetzt bekommen. Gesund, ne?
Yay!
Vorletzte Woche?
Vorletzte war das irgendwie so.
Paul ist dann krank geworden, aber wieder gesund. Mich hat es tatsächlich so die Tage davor, habe ich schon so gedacht, jetzt werde ich auch krank. Aber gut, wir sind jetzt alle gesund hier und haben ein bisschen was zu bequatschen.
Ist ja wieder ein bisschen was passiert. Ich nutze diese Gelegenheit jetzt einmal kurz. Ja. Wenn ihr krank seid, jetzt vor allem, wo es wieder Richtung Herbst und Winter geht, wenn ihr krank seid, geht nicht trainieren. Just don't do it. Ihr tut weder euch einen Gefallen damit, noch den Leuten um euch herum. Dankeschön. Es gibt nichts Nervigeres, als ins Training zu gehen und dann da einen Dude oder eine Mädel sitzen zu haben, die sagen, ja, gestern war ich irgendwie noch voll erkältet, aber heute geht's mir besser. So, wartet einfach noch einen weiteren Tag. Gerade jetzt, wo der Scheiß da rumzugehen scheint, offensichtlich die lästige Angewohnheit hat, dass es einem so ein, zwei Tage richtig gut geht und dann man wieder voll reincrasht. Also hatte ich jetzt ein paar Leute, die das so erwischt hatte.
Ja, voll.
Stay home. Voll.
Safe. Wenn meine Freundin und ich in die Einheiten gehen, ist auch eigentlich jedes Mal jetzt so die letzten zwei, drei Wochen schon so, dass wir dann so, wir kommen so rein und denken uns so, fuck, hoffentlich werden wir nicht krank. Weil das Erste, was wir immer hören, so meistens, Nisa hier. Genau, ja, so, genau, alles klar.
Oh, ich habe mich verwirrt.
Ja, genau. Vor allem letzte Zeit immer schön zu Stoßzeiten, so also Richtung 16, 17 Uhr und dann alles voll, kommst du rein, alle Husten, diesen, nicht so geil.
Ja.
So, ich glaube, letzte Folge. Ich glaube, das war sogar noch vor dem Urlaub, bevor ich nach Schweden gefahren bin, bevor wir unseren Schwedenurlaub hatten.
Wie war es? Wie war Schweden?
War richtig schön. War richtig
und,
nice.
Und teuer.
Ach, geht. Geht tatsächlich.
Ach was.
Also, ja, voll gut. Ja, das war ja, wir sind mit der Erwartung so hin, ne, dass das alles arschteuer wird. Haben wir jetzt aber so gar nicht, also weiß ich nicht, habe ich einfach vielleicht nicht so wahrgenommen.
Ja, gut, wir waren also Alkohol und kein Fleisch, es sind dann schon mal zwei Produktgruppen, die überteuer, also die da vergleichsmäßig teuer sind, die ihr halt überhaupt nicht konsumiert, ne?
Genau, safe. Also so Lebensmittel und so weiter fanden wir eigentlich preislich recht fein. Wir waren ja hauptsächlich, also Aktivitäten bestanden eigentlich sowieso nur aus spazieren gehen, wandern und einmal nach Göteborg, da ein bisschen die Stadt erkunden und sonst war es ja hauptsächlich wirklich sehr, sehr viel Entspannung, ein bisschen mit der Hündin viel spazieren gewesen. Wir waren in so einem Kulturreservat, da war sowieso auch niemand. In Schweden ist ja sowieso niemand, aber da war absolut niemand. War schon wirklich schön. Und da habe ich so richtig gemerkt, wie man sich entspannt fühlen kann. So. Da habe ich so die Wochen vorher absolut, ja, war recht viel alles. Aber ich habe doch erst so den Kontrast gespürt, als wir so drei Tage dann da waren. Ich dann so nur vor dem Kamin saß, bisschen was gelesen habe, wir waren so spazieren und dann denke ich so, ja, that's good, das fühlt sich schön.
Safe.
Aber dann, man kennt's, ne, ich habe den typischen Kevin gemacht, nee, den typischen Paul, der ja nach dem Urlaub da nicht sofort reinstartet und alles nachholt, sondern, ne, das ist ja auch, aber ich schon, bin rein und dann ging's sofort wieder los und nach drei Tagen
Hättest du wieder fahren können, so.
Hätten wir mal wieder ein bisschen entspannen können, ne? Genau. Aber gut, ne, das ist ja immer so, vielleicht vor und nach dem Urlaub, jetzt hat sich das auch alles wieder eingependelt. Aber das war wirklich sehr schön und auch sehr nötig, so. Dann gab es ja noch die EM. Ne? Da war ja was. Budapest. Wie war's denn?
Warm. Also, die mit mir dort waren, werden es bestätigen können. Also tatsächlich, also abgesehen davon, zum Wettkampf komme ich gleich noch, aber ich war, das ist das weirdeste Review ever für einen Urlaubsort auch. Ich meine, Budapest ist sehr, sehr schön. Also wer noch nicht da war, unbedingt mal auch einen Städtetrip hinmachen. Ist wirklich unglaublich schön dort. Aber ich habe das Gefühl, die genießen das russische Gas einfach gerade ein bisschen zu sehr, weil es war überall, wo wir also alles, was innen war, also was in Gebäuden war, war einfach so brutal warm. Es ist auch bei uns im Airbnb, im Flur gefühlte 26 Grad. Raumtemperatur. wir hatten, also so, ne, so ein paar lustige Details vielleicht. Wir hatten die Schwierigkeit, dass offensichtlich irgendwie die, also das war so ein, ist ein professionell gemanagtes Airbnb in dem Gebäude bei uns, war so ein riesiger Apartmentkomplex, sicherlich die Hälfte aller Wohnungen in Airbnbs. Und die werden offensichtlich dann von so einem Reinigungsservice gemacht. Und da hatte wahrscheinlich die Person, die die Bude sauber gemacht hat vor uns, zwei Flaschen Rohrreiniger in die Dusche gekippt, ohne nachzuspülen. Und während, das haben wir erst so richtig, also wir haben, das Bad hat halt immer so richtig hart nach Rohrreiniger gestunken. Also so, als würdest du die ganze Zeit die Riechsalz reinballern. Also richtig, das hat gebissen, so, wenn du eingeatmet hast. Und wir haben die ersten drei Tage, wir haben nicht gerafft, was das für ein Geruch war. Wir haben nur gemerkt, okay, so wenn man lüftet, ist es weniger. Und wenn man dann am letzten Tag haben wir dann auch mal ein Handtuch über den Duschabfluss gelegt, dann war es weg.
Krass.
Also unklar. Und es war halt das, also ich habe halt im Wohnzimmer gepennt von der Wohnung und die Tür zum Bad war halt auch genau da. Also unklar, wie viel Rohrreinigerabgase ich eingeatmet habe in den vier Tagen, die ich da war. Aber ja, es war mega nice. Wir hatten auch sehr, wir konnten uns die Stadt auch ein bisschen anschauen am Tag vor dem Wettkampf. Das war schön. Da hatten wir in Rumänien nicht so viel Zeit für. Percy war auch guter Dinge. Diesmal näher an dem Zielgewicht, was er haben wollte. Und so, ich meine, eine ganz kurze Zusammenfassung zu geben. Wir haben EM Gold geholt. Das war das, was wir auch vorhatten. Das war sehr, sehr geil. Mit Leistungen, die für den Kontext sehr gut waren. Ich glaube, im Total war er, also er war auf jeden Fall unter dem WM-Total. Mhm. Da waren aber so ein paar Sachen mit Umzug und Jobeinstieg etc., die da schon auch eine Rolle gespielt haben in der Vorbereitung. Zumal auch 6 Wochen nach der WM jetzt die EM und jetzt macht er 6 Wochen später wieder den NRW Cup. Also die Leistungsansprüche sind sinkend von Wettkampf zu Wettkampf. wir machen das so ein bisschen rückwärts eigentlich. Es war mega spannend vor Ort auch zu sein. Es war mal wieder die Bestätigung, so auch auf einer EM sitzen da dann vielleicht gerade mal 40 Leute im Publikum. Ja. Und es ist sehr überschaubar, was da so an Stimmung herrscht auf einem internationalen Wettkampf vor Ort. Wobei auch da ist halt Nachwuchs. Das muss man schon noch mal sagen. Es waren auch so die letzten Tage. Und der Wettkampf an sich lief gut. Ich muss gerade noch mal die genauen Ergebnisse nachschauen, weil ich die Bankversuche nicht mehr ganz im Kopf habe. Aber Beuge sind wir mit 305 rein. Da hat man schon gemerkt, ne, dass die Beugeleistung so ein bisschen gelitten hatte zwischen EM und WM, weil die 305 etwas schwer waren. Dann trotzdem auf 320 gesprungen, weil das schon mal nach der zweiten Runde Beugegold geben würde. Würde ihn quasi auf dem ersten Platz halten. Die 320 waren dann schwer. Dann hatte Arthur noch eine 2,5 Steigerung halt reingegeben, aber da war eigentlich dann auch relativ schnell klar, dass da dass Percy nicht nochmal für 2,5 Kilo mehr auf die Plattform gehen würde und sich die Kraft fürs Heben aufspart. Also von 8 angetretenen Versuchen hat er auch 8 gültig gemacht. Bankdrücken, das war auch so eins der Hauptziele, dass er mal über 200 drücken wollte. Das hat ja auf der WM nicht geklappt, unter anderem wegen eines recht rutschigen Bodens. Diesmal konnte er da echt gut abliefern, mit 190, 197, 202 mit den gültigen Versuchen. Noch sehr, sehr solide, auch die 202 noch mit gut Luft. Und dann beim Heben halt 310, 327, 332. Er hätte nur 330 gebraucht. Aber das war mit den Losnummern schwierig und dann hätten noch andere Leute nach ihm nachziehen können, um doch noch auf den ersten Platz zu kommen und so. Deswegen waren die 332 genau der richtige Call, die hat er auch gezogen und dann war der Sack eigentlich auch schon zu. Ja. Und generell so also der Ablauf, wie man es auf einem internationalen Wettkampf erwartet, sehr, sehr smooth, hat alles wunderbar geklappt, gab quasi keine Unterbrechungen. Das Judging war er war im B-Flight. Im A-Flight bei der Beuge am Anfang war das Judging unheimlich streng. Ich glaube, von den ersten 7 Beugeversuchen waren 2 gültig.
Okay.
Und also da waren einige gute Beugen dabei. Ich meine, ich habe es nicht mitbekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dann jemand von der Jury hingegangen ist und gesagt hat, ey, chillt mal. Die Beugetiefe ist schon gut, ne?
Ja.
Also ich hatte so in der ersten Runde, in dem ersten Flight bei der Beuge, ich hatte wirklich Schiss, dass das knapp werden könnte mit der Tiefe für Percy, wobei er eigentlich noch nie Probleme mit der Tiefe hatte, ne? Ja. Weil da waren Beugen drin, die waren meines Erachtens nach deutlich unter Parallel und die haben trotzdem 2 rote bekommen. Ja.
Krass.
Also die, das war schon, ja. Aber das hatte, das war dann plötzlich wieder weg. Also ganz komisch. Das war irgendwie so der erste Durchgang, die ersten Versuche waren die ultra streng und plötzlich war es dann wieder okay. Es gab dann, glaube ich, am Ende gab es nur noch ein oder zwei Lifte, bei denen es ein bisschen knapp war, die dann ihren dritten Versuch gerade noch so gepackt haben, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, verrückt.
Und was gab es sonst noch so? Es gab kein riesiges Drama wegen irgendwas, das Equipment war gut, das Warm-up hat gut geklappt. Der eine Georgier hat versucht, einen Weltrekord zu beugen mit, ich glaube, 404, was auch spannend war in der offenen Gewichtsklasse als Junior. Also das ging gut ab. Und man hat schon gemerkt, es gab dann bei uns in der 120er, wurde es dann hinten raus plötzlich doch kurz ein bisschen knapp mit dem ersten Platz. Da waren ein Norweger und ein Este. War mal Este oder Estländer? Ich weiß es nicht.
Weiß ich nicht.
Die beide Potenzial hatten, so an die, also Perset 855 gemacht, so auch so ungefähr in dem Bereich zu landen. Aber bei beiden waren dann die Hebeversuche im zweiten schon so schwer, dass man wusste, okay, da passiert nicht mehr viel. Ja. Zumal Percy auch noch Luft gehabt hätte im Zweifel. Also die 332 waren super solide. Da war ein Easy noch 5 bis 7,5 drin, denke ich. Hat ja auch 345 gezogen bei der WM. Also da war noch, das hätte man im Zweifel auch noch etwas anpassen können. War schön, auch mal mit ein paar anderen Coaches quatschen zu können. Das war spannend. Ich habe auch beim Bankett, als wir dann da waren, auch mal ein bisschen länger mit einem internationalen Kari aus Deutschland gesprochen, der dort im Einsatz war. Also da war ich jetzt nicht zu viel rausplaudern, aber es war sehr, sehr spannend, auch mal so eine historische Perspektive zu bekommen, wie der Sport sich über die Jahrzehnte so entwickelt hat, von jemandem, der seit Jahrzehnten auch dabei ist, noch sehr, sehr lang, seit sehr, sehr langer Zeit auch schon und aus dem Steinheben rüber gewechselt ist und so. Ne? Kennst du Steinheben eigentlich? Also sofern ich das, ich google es,
also, nehmen wir nochmal. Vom Hören, aber ich will nicht sagen, dass ich es kenne.
Ja, also ich lese mal einfach vor. Der Steinheben ist ein vornehmlich in der alpenländischen Region beheimateter traditioneller Kräftevergleich, dessen Ursprünge weit in die Vergangenheit reichen. Ziel ist es hierbei, einen Stein mit dem Gewicht von 508 Pfund höher als die Mitbewerber zu heben. Also man steht quasi auf so einer Erhöhung und hebt diesen Stein sogar von knapp Fußhöhe, auf jeden Fall tiefer, offensichtlich tiefer als eine Hebetiefe, also tiefer als die Standardhöhe der Hantel beim Heben. Und jetzt muss ich nur noch googeln, das müssten so knapp 260.
230, ne?
508 sind, ja, 230, genau. Also ziemlich genau 230.
Süß. Okay.
Und das ist dann auch, ne, so spannend mal zu hören, wie so jemand dann von dem Sport in den KDK gewechselt ist, damals noch mit dem alten Equipment und so weiter. Das war schon cool.
Ich habe jetzt hier mal kurz Bilder. Aha.
Ja, es gibt's noch so auf dem Oktoberfest und so machen die das soweit ich weiß, ja. Also gerade in Bayern ganz viel, in Teilen von Österreich sicherlich auch, in der Schweiz. Hätte ich eigentlich auch mal Bock drauf, irgendwann das mal zu machen. Ja, in so einem Hebeanzug mit vielleicht auch mit Zughilfen, wer weiß, ob das erlaubt ist, kann ich jetzt gerade nicht erkennen. Wäre ja schon spannend.
Ja, safe.
Aber ja, das Event an sich war soweit recht unaufgeregt, außer dass das Judging da in dem ersten Flight ein bisschen weird war. Und sonst hatte man eigentlich auch den Eindruck, dass das Miteinander sehr, sehr konstruktiv und kooperativ war. Also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, dass Percy da irgendwas erzählt hätte aus dem Raum. Ich fand es natürlich schade, dass ich nicht betreuen darf. Da muss ich mich vielleicht noch mal ein bisschen näher an den BVDK rankuscheln, dass ich das in Zukunft darf. Bisschen mit den Österreichern geschnackt, bisschen mit den Briten geschnackt. Das sind halt schon das ist dann schon cool zu merken, okay, wir haben alle ähnliche Thematiken, mit denen wir uns so beschäftigen, ne? Auch in unterschiedlichen Ländern. Gibt's vielleicht kulturelle Akzente, aber der Sport bleibt halt der Sport. Und das ist schön. Das ist so dieses Kernstück an zwischenmenschlicher Verbindung durch sportliches Erleben. Das war sehr schön.
Voll. Wie, soweit du das natürlich, du kannst ja jetzt nicht für ihn sprechen, aber soweit ihr darüber geredet habt, Percy soweit auch happy mit dem Wettkampf?
Ja, voll. Schon. Voll. Okay. Er hat genau das gemacht, was er vorhatte mit dem Titel.
Ja.
Das war ja von vor, also es war auch das feste Ziel für ihn auf eine sehr, ich schaffe das Art und Weise. Und das, wie gesagt, dass unter den Kontextfaktoren nicht ganz die Leistung, die Performance von der WM am Start ist, das war von vornherein. Also die Erwartung hatten wir auch gar nicht. Man macht ja auch beim, man muss ja beim BVDK, wenn man in den Kader kommt, auch so eine Saisonplanung machen. Und da hatten wir eh auch für die EM sowieso von vornherein schon ein niedrigeres Zieltotal eingegeben, als für die WM.
Ja.
Weil, wie gesagt, so mit der Belastung 6 Wochen innerhalb von 18 Wochen 3 Wettkämpfe und dann im April auch schon wieder die Deutsche, das ist eine Menge.
Okay, wie klappt das denn? Also, soweit du da jetzt Einblick geben kannst und möchtest, ne? Also wie war bisher so zur WM hin der Wettkampf-Total-Verlauf bei Percy? War das meistens so, dass er von Wettkampf zu Wettkampf höchstes Total erzielt hat? War jetzt das so sein erster Wettkampf, in dem er unterperformt hat, sage ich jetzt mal, vom Total, um eben eine Platzierung zu erreichen?
Ich glaube schon, dass das der erste war. Ich glaube, ne, wenn man bei Open Powerlifting mal schaut, 2020 der erste Wettkampf mit 6:42,5, dann 7:67,5, 800,5, 8:13. Dann hatte er beim NRW Cup nochmal 805, dann dieses Jahr bei der aktiven DM die 8:51. Und dann eben bei der WM die 8:75, jetzt wieder 8:55. Also der Trend geht deutlich nach oben, das ist klar. Ja. Dass mal bessere, mal schlechtere Wettkämpfe dabei sind, ist ja vollkommen normal. Das ist safe. Also, das weißt du ja auch, so an diesem Gedanken festzuhalten, man muss unbedingt von Wettkampf zu Wettkampf mehr total machen. Das geht für ein paar Jahre gut, hin und wieder, vereinzelt, aber irgendwann kommt man dann an den Punkt, wo man auch mal Wettkämpfe mitnimmt, bei denen man weiß, dass man nicht mit Bestform startet und das ist auch okay.
Voll. Vor allem eben dann auch noch zusätzlich auf dem Niveau und dann natürlich, wenn es um eine Platzierung geht, ist natürlich, ist natürlich häufig dann der Sieg, dann Gold. Mhm. Überwiegt natürlich im Vergleich zu einem höchsten Total, was dann vielleicht auch an dem Tag gar nicht realisierbar ist, ne, weil, hast du ja schon gesagt, wie eure Erwartung oder eure Planung insgesamt da war, dass die WM deutlich höhere Priorität hatte.
Genau. Und man muss auch sagen, um vielleicht dann nochmal so ein bisschen meine interne Wahrnehmung darzustellen. Natürlich ist es mega geil für mich, grundsätzlich jemanden zu haben, der einen EM-Titel geholt hat und der eine Medaille geholt hat, auch auf der WM schon eine Einzelmedaille geholt hatte. Aber was ich so abseits von den Medaillen halt einfach so krass geil daran finde, ist die Tatsache, dass ich Percy quasi von Anfang an in Anführungszeichen hatte. Ne? Ich habe damals, als er Big Bull Fight ist er gestartet. Und da hatte ich Sascha Westermann betreut. Percy war halt dabei und da habe ich damals dann Percy so ein bisschen mitbetreut. Ne? Und dann entstand das daraus so ein bisschen. Und so jemanden zu nehmen und mit ihm zusammenzuarbeiten und so auf dieses Niveau begleiten zu können. Und das sage ich nicht so. Natürlich ist vieles davon auch Input von meiner Seite gewesen, ne? und Steuerung von diesem Prozess von meiner Seite gewesen. Aber bei Gott, Percy ist einer der Athleten, die ich kenne, die am meisten Ressourcen in ihren eigenen Fortschritt auch investieren. Und ich glaube, ich glaube, für ihn ist das mittlerweile so Standard, sag ich mal, dass er seine 8 Stunden schläft, dass er genügend Futter reinbekommt, dass er autoregulative Entscheidungen im Training trifft und so weiter. Das war sicherlich ein Weg dorthin. Und ich habe ihm viel Unterstützung und Rahmen gegeben, in dem er die Dinge lernen konnte. Aber das muss man ganz, ganz klar sagen, der Junge ackert sich halt komplett den Arsch ab und das zeigt sich auch. Und dem gebührt der volle Respekt. Das vielleicht nochmal so als kleiner Abschluss zu dem Thema.
Ja, voll. Das ist natürlich schön, den Prozess auch so mit begleiten zu dürfen, ne? Safe. Dann vielleicht, also da wissen wir jetzt auch endlich, warum du krank geworden bist, ne? Wegen dem Rohrreiniger können wir, glaube ich, kurz.
Ja, das wird's gewesen sein.
Ich denke auch. Dann gab's ja noch die USB Sportpsychologie-Tagung. War die davor oder war die danach? Die war davor, ne? Danach, ja. Alles klar.
Ich meine,
wie war die?
Warte, lass mich.
Ja, ich habe keinen Plan. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach.
Die war Anfang Oktober. Oh Gott, wann war denn überhaupt die EM da? Nee, dann war erst die Tagung und dann EM, genau. Aber ist ja egal. Die war gut. Es gab Es war aufregend, also ich kann und werde nicht zu viel ins Detail gehen, aber es war zwischendurch etwas aufregend. Es gab eine sehr, sehr spannende Reflexionsrunde, wo ich mal erlebt habe, dass, was ich auch wirklich absolut unglaublich wertschätzend wahrgenommen habe, dass ich daran teilnehmen durfte. Es wurde quasi, es wurde über eine kritische Situation reflektiert und einzelne Leute von den Anwesenden. Und da muss man sagen, das sind die SportpsychologInnen aus den Olympiastützpunkten und das sind die VerbandspsychologInnen. Das heißt, das sind wirklich die Leute, die im deutschen Spitzensport oben drin stecken. Ja. Manche mehr als andere, manche eher im Nachwuchsbereich, manche eher dann mit den OlympiaathletInnen. Aber das sind so, das ist die Crème de la Crème in der deutschen Sportpsychologie. Vielleicht mit Ausnahme, dass die Leute aus dem Fußball nicht alle da waren. weil die sind immer, also DOSB und Fußball ist, da gibt's ja nur begrenzte Überlappungen, was die Sportpsychologie angeht. Und es sind auch nie alle Leute da, weil halt ganz viele dann auch einfach immer unterwegs sind auf Kaderlehrgang und so. Aber das ist so, das Niveau in diesem Raum ist sehr hoch. Und als dann über eine Situation reflektiert wurde und auch Leute so ein bisschen ihre eigene Empfindung aus dem Moment und so weiter reflektiert haben, habe ich gemerkt, oh krass, ich sitze hier gerade in einem Raum mit Leuten, die durch und durch PsychologInnen sind und dass dieses selbst über die eigene Einstellung in bestimmten Situationen reflektieren zu können, diese Fertigkeit aus dem FF sich aus dem Ärmel schütteln können. Und das war unglaublich beeindruckend. Auch immer noch denke ich mir so, wow, das ist krass, dass die Leute da so hart auf einer Metaebene über ihre eigenen Emotionen und über ihre eigenen Gedanken und Gefühle über eine Situation reflektieren können. Und das auch im Raum wertungsfrei wahrgenommen und aufgenommen wird. Mhm. Also das war schon noch ein sehr spannendes Ding. Wir hatten einen sehr schönen Vortrag zum Thema Diversität im Sport und was alles Faktoren sind, die zu Diskriminierung führen können, ne, wo auch so ein paar Leute, glaube ich, in dem Raum auch ein paar neue Sachen gelernt haben, was ganz schön war. Aber insgesamt so, es gab so ein paar strukturelle Sachen, die jetzt, damit will ich jetzt nicht großartig langweilen, aber ich glaube, das wahrscheinlich wichtigste Thema ist wohl, dass es einen weiteren organisierenden Körper im Hochleistungssport geben wird. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich, ab spätestens 2025. Noch unklar, wie der heißen wird. Noch unklar, was dieser Körper für Verantwortungen und Aufgaben übernehmen wird. Aber so oder so wird sich strukturell im Hochleistungssport in Deutschland signifikant was ändern. Unter anderem auch mit einer Budgetkürzung ab nächstem Jahr, wahrscheinlich nach den Olympischen Spielen, bei der bis zu 30% Budgetkürzung wird erwartet. Ja, bis zu. Mhm. Das ist natürlich ein kleiner Haken.
Okay, krass.
Es kann auch sein, dass das jetzt irgendwie eine verbandsspezifische Sache war. Ich hatte auch schon verschiedene Berichterstattungen von einer Sportschau dazu gelesen. Aber man rechnet auf jeden Fall mit sehr großen Veränderungen im Hochleistungssportsystem in den kommenden Jahren in Deutschland. Was natürlich auch auf der sportpsychologischen Seite einen Einfluss haben wird. Zumal auch die Gebührenordnung. Also wir rechnen ja nach einer Gebührenordnung ab, die seit 2012 besteht und seit 2012 auch nicht mehr angepasst wurde. Die soll halt entsprechend angepasst werden. Und wenn halt gleichzeitig Budget gekürzt wird und unsere Preise steigen, dann wissen wir ungefähr, was das für die Sportpsychologie bedeutet. Ja. Das ist halt leider so in Zeiten von Inflation und Krieg. Es ist ein Luxusgut am Ende des Tages. Ja, es ist ein elementares Gut zur Leistungsentwicklung und Leistungsoptimierung, aber es bleibt in diesem System ein Luxusgut und solange es als ein solches betrachtet wird, sind wir mit die Ersten, die rausfliegen, wenn es um Kohle geht. Das ist, glaube ich, eine Realisierung, die für viele Leute sehr schmerzhaft ist, aber die, sofern sich da nicht systemisch was ändert, was die Anforderungen angeht und ich sage mal, Verpflichtungen von Verbänden angeht, wird sich da auch nicht viel dran ändern.
Also es steht so ein bisschen, also ich habe hier so zwei Stimmungen vor allem rausgehört, sage ich jetzt einfach mal. So erstmal Begeisterung, ne, dass das schon auch sehr cool war, vor allem so die Gesprächsebene da, aber dann auch niedergeschlagen wirktest du jetzt zumindest nicht, aber schon auch ja was Frustration, sowas in die Richtung, wie sich das alles so entwickelt, aber ja, okay. Aber klingt spannend. Dass es auf jeden Fall spannend war.
Ja, und es ist halt, also es ist schon so für mich persönlich, was das Budget angeht, am Ende des Tages, Sportpsychologie ist sowieso von meinem Einkommen, was ich selber generiere, auch ein Anteil. Und der Anteil davon, der von Verbandsseite finanziert wird, ist zwar signifikant, aber vor allem aus dem Bildungsbereich. Also ich mache ja ich habe jetzt auch die B-Trainer-Lizenz gemacht und so weiter. Das heißt, selbst wenn der Leistungssportanteil geringer wird, das verletzt mich gar nicht so sehr. Da ändert sich nicht viel für mich. Aber was ich vor allem ganz, ganz doll mitgenommen habe von der Veranstaltung, weil ich jetzt auch schon zum zweiten Mal da war. Ne? Das heißt, man trifft die Leute zum wiederholten Mal, man kennt sich gegenseitig und das ist dann auch, also schon auf der einen Seite habe ich so diese kindliche Begeisterung, dass ich mir denke so, oh mein Gott, hier ist gerade der Sportpsychologe, der damals zum WM-Gold mitgeholfen hat oder der Sportlerin zum Olympiagold mitbetreut hat. Halt Leute, die wirklich genau das machen, was so für mich damals der Punkt war, wo ich sage, boah, da habe ich wirklich Bock drauf, auf diesem Niveau zu arbeiten. Und mit denen quatschst du dann auch einfach ganz leger über irgendwelche Themen in der Kaffeepause und die nehmen dich als vollwertigen, kompetenten Kollegen wahr. Und das war für mich so der größte Takeaway, dass ich mir so denke, okay, ich darf mich jetzt auch in so einem Kontext zugehörig fühlen, weil ich jetzt so weit bin, immerhin, dass ich genügend praktische Erfahrung habe, dass ich da auch selbstbewusst in solche Situationen reingehen darf. Ja. Und dass ich mich auch selber auch in so einem Kontext als kompetent wahrnehmen darf. Und das war sehr schön. Das hat mich sehr doll gefreut.
Nochmal kurz als für mich das nochmal zu notieren. Mhm. Wann hast du denn den Master abgeschlossen?
2018, glaube ich.
Okay,
war ich so fertig.
Ich glaube, ja, ich habe auch irgendwie, du bist besser als ich, ich habe es, glaube ich, so ungefähr auch auf dem Zettel, weil wir danach irgendwie so halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später dann auch den Podcast, glaube ich, gestartet haben, so in der Range, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Okay, wie war da dein Einstieg? Also hast du, weil wir uns früher ja eigentlich gar nicht so über sportpsychologische Themen richtig unterhalten haben. Bist du direkt in sportpsychologische Betreuung auch eingegangen? Oder war dein Fokus am Anfang hauptsächlich eigentlich wirklich nur im so Kraft-Dreikampf-Coaching-Bereich?
Nö, ich habe das schon auch direkt von Anfang an parallel gemacht. Also wir wurden auch im Master in Halle, Gruß geht raus an Olli Stoll. Der legt auch sehr, sehr viel Wert darauf, dass die Studierenden frühzeitig praktische Erfahrungen sammeln können. Ne? Es gibt auch dann entsprechende Verbindungen an lokale Vereine und Stützpunkte. Und da bin ich dann auch, also ich hatte, glaube ich, direkt im zweiten Semester den ersten Athleten, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Dann habe ich im dritten Semester war ich dann schon beim Frauenbasketball in der Bundesliga und habe einen Leichtathletikverein betreut. Also das ging sehr, sehr schnell, dass ich Erfahrung sammeln konnte. Und ich habe ja dann meine Masterarbeit quasi gezogen, damit ich parallel als Student schon mal meine Selbstständigkeit aufbauen kann. Und da hatte ich dann auch schon vereinzelt hier und da einzelne KlientInnen, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Und das hat sich dann halt über die Jahre, das kommt und geht mal. Immer habe ich ein paar mehr, mal habe ich ein paar weniger. Die praktische Arbeit über den Verband war auch ein großer Schritt, dass man auch mal vor Ort unterwegs ist für so 5-6 Tage mit AthletInnen, mit denen auch zusammenarbeiten kann und mit den Trainern und Trainerinnen zusammenarbeitet, plus die Trainerausbildungen und die Inhalte, die ich da alle zugearbeitet habe. Das sind schon dann Sachen, so das sammelt sich dann Stück für Stück. Ne? Du denkst dir bei den einzelnen Dingen, denkst du dir immer, oh, ich bin da noch gar nicht so richtig bereit für, aber so dieses Gefühl zu haben, so ich habe eine Expertise und ich bringe diese Expertise hier an Leute heran, die davon noch gar keine Ahnung haben. Mhm. Ja? Im Idealfall haben sie mal was von Meditation gehört oder von mentaler Stärke oder von Visualisierung, so, weißt du? Und dann, das ist natürlich, man denkt sich natürlich, boah, ich bin in diesen Themen gar nicht so tief drin, aber in vielen Fällen reicht es, wenn du krass oberflächliche Informationen und Anwendungen nimmst und die erstmal an die Leute bringst, weil das dauert eh, bis die Sachen Wirkung zeigen. Also das ist so, sich selber diesen Druck zu nehmen, direkt produzieren zu wollen, war ein wichtiger Schritt in dem Kontext. Aber ja, das hat sich, ich habe von Anfang an eigentlich immer Leute gehabt, die ich betreut habe auch.
Ja, okay. Das kann ich mir auch vorstellen. Also bei mir wird es ja noch ein längerer Prozess, bis das mal so relevant wird. Aber das kann ich mir auch so in die Richtung vorstellen, dass ich wahrscheinlich am Anfang auch einiges an Unsicherheit mitbringen werde, das auch anzuwenden, weil ich mich wahrscheinlich nicht bereit genug fühlen werde. So, das hast du ja, so ähnlich hast du dich ja auch jetzt gerade so beschrieben, ne?
Ja.
aber dass eben auf jeden Fall mehr Expertise da ist, als jetzt die Leute, mit denen du arbeitest in der Regel. Und man sicherlich irgendwas Wertvolles auch so mit dazu beitragen kann für den weiteren Prozess, ne? Okay.
Ich bin heilfroh, also ich habe wirklich das Glück gehabt, im Studium Leute zu haben und auch DozentInnen zu haben, die uns auf bestimmte Sachen vorbereitet haben. Weil ich weiß noch, ich hatte damals, in Halle gibt's den SV Halle Lions, das ist ein Frauenbasketball-Bundesliga-Verein. Ich weiß gar nicht, ob die noch erste Bundesliga sind mittlerweile. kann ich gleich mal googeln. Und die hatten ausgeschrieben für ein Praktikum, für ein Praktikum im Nachwuchsbereich. Und da hatten sich dann drei von uns drauf beworben und dann haben das Nils und Jona, meine beiden Kommilitonen, haben das bekommen. Und ich hatte nichts bekommen, dann war ich erst so, oh, voll schade, ich hätte das eigentlich echt gern gemacht und weil ich noch keine Mannschaftserfahrung hatte zu dem Zeitpunkt, gar nicht, ja. Und dann habe ich die Anfrage bekommen, so nach dem Motto, hey, wir haben gesehen, du sprichst fließend Englisch, hättest du Bock, das in der ersten Mannschaft zu machen? I guess. Und dann bin ich zu einem Vorstellungstermin gegangen, komm mal vorbei, da kannst du mal die Trainer kennenlernen. So, dann quatscht ihr erstmal mit den Trainern, dann könnt ihr euch ein bisschen austauschen, was sinnvoll wäre an Sachen, die du machen kannst, etc. pp. Da habe ich eine halbe Stunde mit den Trainern gequatscht. Und dann sagen die, guck mal, die Mannschaft kommt gerade rein, wir holen die mal hier in den Raum ständig kurz vor und dann kannst du mal 10 Minuten mit denen alleine quatschen. ich hatte, wie gesagt, das Glück, dass ich Leute hatte in meinem Studium, die mich auf genau solche Situationen vorbereitet haben, die mich gesagt haben, es wird passieren, nice. Ja. dass ihr einfach so gesagt bekommt, hier 10, 20 Minuten, viel Spaß, mach mal. Ja. Und da spontan auch was in der Hand zu haben und über Dinge sprechen zu können, so also ein bisschen Rollenklärungen zu machen und zu fragen, was sind denn eure Erfahrungen mit Sportpsychologie, was für Themen sind denn bei euch relevant und so. Das war dann so meine Panic-Response, war dann einfach irgendwie mit den Mädels quatschen, mich vorstellen, ein bisschen so Erfahrungen austauschen, gucken, was für die in der Saison relevant ist und so weiter. Und das hat dann geklappt, weil ich darauf vorbereitet war. Wenn ich nicht darauf vorbereitet gewesen bin, also ich habe nicht damit gerechnet, offensichtlich an dem Tag, null. Mhm. Ne? Also der erste Moment war schon so, oh, so fuck. Bitte, so, was? Und plötzlich sitzt du halt in einem Raum mit 20 die unbekannten Frauen, ne? So, und du denkst dir so, God. Aber es hat dann so, ne? Und auch solche Erfahrungen einfach, also so den Mut zu haben, sowas auch einfach zu machen. Ne? Das ist ja generell so ein Thema, das ich auch viel im Privatleben immer mal wieder erlebe. Auch wenn man nicht das Gefühl hat, die Kompetenzen für etwas zu haben, derjenige zu sein, der sich das traut. Und der sich traut, auch Fehler zu machen, darüber reflektieren zu können, daraus lernen zu können. Und so am Ende des Tages war das eine Sache von, okay, ja, das ist eine gute Chance jetzt in einem Bundesliga-Verein Erfahrung zu sammeln. Aber wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. So, wenn ich noch nicht weit genug bin, dann bin ich halt noch nicht weit genug, dann ist das auch okay.
Ja, voll. Danke, dass du da die Erfahrung einmal mit uns geteilt hast. Ich habe mich ja auch kurz so in der Situation mich vorgestellt. Ja, wäre interessant, nicht einfach mit umzugehen.
Ja, ich habe mich kurz eingeschissen, muss ich schon zugeben.
Ja, ich habe, während du das erzählst, habe ich angefangen, hier zu schwitzen.
Ihr könnt es ja nur hören, aber Kevin hat sehr, sehr deutlich sichtbare Schweißflecken in seinen Acrylbart.
Heilige Scheiße, ja, okay.
Aber ich wollte ja auch mal fragen, wir haben ja ganz kurz noch drüber gesprochen vorher. Was macht denn dein Studium?
Ja, läuft soweit fein. Ich habe die ersten Prüfungen soweit fertig, eine Statistik und Einführung in die Psychologie liefen soweit bestanden. Alles okay. das reicht dann auch. Und jetzt habe ich in dem Semester biologische Psychologie und allgemeine Psychologie 1 und 2, Kognition als Hauptbereich. Ja, läuft bisher gut. Ist deutlich detailreicher als Einführung in die Psychologie. Wer hätte das gedacht, wenn Kognition als Hauptding da ist und man da jetzt tiefergehend reingeht. Aber es sind jetzt halt auch ich glaube, wir sind in der 5. Woche oder so. Ich nehme es als irgendwie, ich weiß nicht genau, wieso das so der Fall ist, als umfangreicher war als die anderen beiden Semester. Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht genau sagen, wieso. Aber es ist super interessant. Ne? Was soll ich sagen? Ist halt nice. Ist halt nice. Ne? Ist schon geil.
Psychologie ist schon wirklich sehr faszinierend.
Ist schon sehr schön, safe. Aber ja, ist weiterhin ein noch langer Weg. Ne? Vor allem mit dem Tempo, mit dem ich so voranschreite. Mhm. Aber ja. Weil ich ja immer noch nicht, ne, ist ja kein, ich mache es ja nicht Vollzeit, sondern immer noch eine Teilzeit, habe immer ein bis zwei Module, die ich jetzt mache. Ja, das mehr kriege ich aber aktuell zumindest nicht hin. Ne? Dadurch, dass jetzt auch coaching-technisch nochmal mehr Leute dazugekommen sind und das ja immer noch so mein Hauptfokus ist.
Ja.
Sollte das Coaching, möchte ich halt ungern, dass das irgendwie darunter leidet. Ne? Das sollte immer an Stelle Nummer 1 sein. Genau. Aber cool ist es auf jeden Fall. Wir haben einige Fragen. Also ich weiß nicht, wie viel wir da noch unterbekommen. Ich würde vor allem so die ersten, wenn wir so Richtung erste 5 Fragen, also ein bisschen was von behandeln, wäre das schon ganz cool. Also so Themen, die in Richtung Muskelversagen gehen, Rückenübungen, Übergewicht von AthletInnen, wie wir damit umgehen, Lektionen, die wir gelernt haben, Motivationsverlust. So, das sind Punkte, über die wir heute vielleicht reden können noch im weiteren Verlauf. Ich würde einfach mal Frage für Frage voranschreiten und beginnen mit dem Thema Muskelversagen. Und zwar wurden wir gefragt, welche Rolle das Thema, jetzt hier mal der harte Cut, ne? Wir haben hier ganze Zeit über
Wir machen einfach eine Timestamp rein, oder ich mache irgendwie hier den hier zwischendurch. So.
Ja, genau, perfekt. So, der harte Cut ist Psychologie, Sport, Psychologie und dann, Thema Muskelversagen, Paul. So. Nee, genau, wir haben auf jeden Fall die Frage bekommen, welche Rolle das Thema Muskelversagen bei uns in der Trainingsplanung spielt. Und ich glaube, um da vielleicht mal so ein bisschen Kontext zu geben, wie ich zumindest so die Entwicklung wahrgenommen habe, ich habe ja, wann habe ich angefangen, mich mit dem Sport intensiver auseinanderzusetzen? Ich glaube, es war so Richtung 2015, 16, glaube ich. Ne? Da hat das so angefangen. Und ich habe schon, ich sage jetzt mal so, in der Zeit von 2016 bis 2019, 20 zumindest, so wie ich, ne, wie meine Wahrnehmung war in verschiedenen Bubbles, in denen ich da war, mit gewissen, vielleicht Influencern, würde man heutzutage sagen, war meine Wahrnehmung tatsächlich so, dass Muskelversagen eher was war, was doch nicht so frequent genutzt wurde, sage ich. Oder nicht in dem Ausmaß genutzt wurde, wie es jetzt aktuell wieder präsentiert wird, dass es teilweise auch schon der heilige Gral so für alles ist. Ne? Dass teilweise gesagt wird, Muskelversagen, 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 alles, ne, muss alles, was hypertrophieren soll, muss ans Muskelversagen gemacht werden. Und das ist wahrscheinlich halt auch nicht der, vielleicht nicht das Richtige herangeht, sage ich jetzt einfach mal. Aber das ist mal so meine Wahrnehmung, wie ich es wahrgenommen habe, die Jahre. Ne? Erst so, wenn dann ein paar vereinzelte Sätze und jetzt hin zu einfach knüppeln, knüppeln, knüppeln. Und wir wurden halt gefragt, ne, wie wir das Ganze handhaben in der Trainingsplanung. Also wie gehst du mit Muskelversagen um? Wie planst du das?
In geringen Dosierungen und sehr bewusst geplant. In der Regel eigentlich nur bei Isolationsübungen. Oder wenn es mal vor allem darum geht, einen metabolischen Reiz zu setzen, also so diese Klassiker von, keine Ahnung, du machst einen Satz Hack Squat zu einer Reps in Serve 1 und machst hinterher Heel Elevated Bodyweight Beuge mit einer kurzen Pause unten, keine Pause oben, mit einer kontrollierten Exzentrik, um einfach nochmal den Muskel komplett mit einem metabolischen Reiz zu töten, ne, so hinten raus irgendwie. Ja. Ich glaube, grundsätzlich ist es sehr, ich meine, das hatten wir sicherlich auch schon das häufiger besprochen, aber grundsätzlich ist es sehr wertvoll, wenn Leute lernen können, wie es tatsächlich ist, auch ans Muskelversagen zu gehen, weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute, die schon, ich sag mal, einen eher evidenzbasierten Einstieg ins Krafttraining hatten, unterschätzen sich chronisch massiv. Ja, also da reden wir wirklich davon, ich kriege ein Video geschickt von einer Assistenz, wo Unterschied, das ist eine Reps in Serve 2 und ich denke, okay, es ist halt nicht mal mehr ansatzweise eine Reps in Serve 4. Man kann jetzt auch drüber streiten, wie definiert man Muskelversagen? Ich definiere es in meinem Kontext in der Regel so, dass ich sage, in dem Moment, in dem du eine gewisse Mindestanforderung an den Bewegungsumfang in der Konzentrik nicht mehr erreichen kannst, ist Muskelversagen erreicht. Ne? Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Beinstrecker mache und nur noch 70% der ROM schaffe, dann ist das für mich Muskelversagen. Fertig.
Ja.
In der Konzentrik.
Bei dir.
Jetzt kann man natürlich, ne, so Force Reps und so weiter sind dann natürlich erstmal ausgeklammert. Das heißt, ich kann auch über dieses Muskelversagen hinausgehen, indem ich dann nochmal Last reduziere, indem ich vielleicht nur die Exzentrik mache und die Konzentrik unterstützt mache. Da gibt's ja viele Möglichkeiten und auch sowas ist es durchaus wert, mal zu lernen. Aber rein dieses Muskelversagen an sich über eine Konzentrik bestimmt, ist auch was viele Leute, glaube ich, noch nie gelernt haben.
ohne da einzelnen Leuten dann zu nahe treten zu wollen. Und ich denke, das kann halt hilfreich sein, A, um auch besser in der Lage zu sein, hypertrophe Reize setzen zu können im Training. Ja. Weil wir, wie du gesagt hast, wir wissen ja, Muskelversagen an sich ist nicht notwendig für Hypertrophie. Nähe zum Muskelversagen scheint ein Faktor zu sein, der da relevant ist. Wie nah wir ans Muskelversagen gehen, scheint tatsächlich auch insofern relevant zu sein, dass man sagt, okay, zumindest das, was ich aus der Evidenz kenne, deutet darauf hin, dass zusätzliche Ermüdung zwischen, also im Vergleich zwischen dem Reps Reserve 2 Satz und der Reps Reserve 0, die zusätzliche Ermüdung, die man durch die Null aufbaut, rechnet sich in der, es liegt in der Regel nicht in der Waage mit dem zusätzlichen hypertrophen Reiz, den ich dadurch setze. Ja. Ich würde es immer dann anwenden, wenn ich weiß, okay, da habe ich jetzt jemanden, der oder die eine bestimmte Muskelgruppe in den Fokus stellen will. Da bin ich mittlerweile so stumpf, auch in meinem eigenen Training, dass ich sage, okay, wenn du halt mehr Bizeps haben willst, dann machst du halt Bizeps als erste Übung und machst auch mal mindestens einmal die Woche einen Satz zum Versagen. Ja, ob das und dann kann man da das entsprechend priorisieren. Dann curlst du halt als erste Übung im Training. Mache ich aktuell auch zweimal die Woche. Also es funktioniert.
Nice.
Wunder, oh Wunder. dass man da, also so diese Art von Priorisierung. Weil in der Regel, wenn du halt eine Isolationsübung hast und eine Muskel plättest, bevor du dann zu den Grundübungen kommst, bis du aufgewärmt bist dann bei der Beuge oder beim Bankdrücken, ist ein Großteil der Ermüdung auch schon wieder raus und du kannst der Übung trotzdem ganz gut nachgehen. Häufig ist es auch einen kleinen Performanceverlust wert, gerade in der Offseason, wenn man eh die Lasten etwas geringer halten möchte. Da kann man das auch ganz gut nutzen, um dafür zu sorgen, dass die Grundübungen tatsächlich bewusst weniger beladen sind. Aber ja, also ich sehe es generell ausschließlich in einem Hypertrophie-Kontext als relevant. Ich glaube, Muskelversagen in einem Kraft-Kontext ist, da sind wir lang drüber hinweg. Das ist auch gut so, auch wenn es immer noch so ein paar Die-Hard High-Intensity-Training-Verfechter gibt. Die können sich gerne weiter in ihre Verletzungen stürzen, wenn sie das unbedingt wollen. Und dann beschweren, dass sie nur alle zwei Wochen beugen können oder so. Ne? Das ist auch immer komisch, wie die Leute, dass die Leute sind, die sich am meisten verletzen.
Komisch, verstehe ich nicht. Ja. Ja.
Aber
ich kann es auch machen.
Ja, ich meine, was erwartet man, ne, wenn man wieder und wieder an so eine Maximalbelastung geht? Es gibt sicherlich Wege, das sinnvoll zu tun und auch niedrig dosiert zu tun. Ne? Und das ist aber schon was ich sehr, sehr vorsichtig angehe. Ich habe jetzt zum Beispiel eine Athletin, die wechselweise einmal die Woche entweder Beuge oder Heben einen M-Rap macht. Das hat bei ihr vor allem den Kontext, dass wir mal eine etwas genauere Info haben wollen, wie ihre Reps and Reserves so aussehen bei hohen Wiederholungen. Ja, und das macht sie halt als letzten Satz mit einer Lastreduktion und dann macht sie halt einfach. Ja, und das aber eben nur bei der Beuge alle zwei Wochen, beim Heben alle zwei Wochen, eben im Wechsel auf wöchentlicher Basis. Sowas. Und bei der Bank bin ich da mittlerweile recht entspannt tatsächlich. Ich glaube, so Bank mal einfach durchpumpen im höheren Wiederholungsbereich ist voll okay. Ich würde jetzt nicht hergehen und sagen, ja, hier mach mal einen Fünfer zu Null dreimal die Woche. Oder selbst einmal die Woche. Das gibt's bei mir tatsächlich nicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Nee. Also wie einmal, so nach dem Banksetzen, wie so ein einmal 8 plus, bis du halt nicht mehr kannst, voll in Ordnung.
Ja, also eher tendenziell in Nebenübungen, nenne ich sie jetzt einfach mal, im hypertrophierenden Kontext, dass du dann so Muskelversagen planst, aber eher jetzt nicht, wenn es um Comp-Lifts geht, oder eben sowieso für Kraftentwicklung, ist das jetzt nichts, was du so planst, sondern eher um muskuläre Entwicklung, um Hypertrophie. Also bin ich ganz bei dir. Ich bin tatsächlich also schon auch so ein bisschen mit dem, wenn ich das mal so ein bisschen reflektiere, würde ich auch schon sagen, dass ich da mich mehr getraut habe in den letzten Jahren, sage ich mal, in die Richtung zu gehen und auch vermehrt Versagen zu planen bei AthletInnen. Hast du jetzt auch schon gesagt, ne, es ist ja auch erstmal der Skill, der dafür entwickelt werden muss, überhaupt so nahe zu pushen. Das ist was wir jetzt ja schon so häufig in dem Podcast auch bequatscht haben, was ich erstmal so mit den Jahren beobachtet habe. Aber genau, um nochmal ganz kurz hier auf das Thema Hypertrophie und Muskelversagen zu sprechen zu kommen, wie ich das plane. Also ich sehe immer den Vorteil auf jeden Fall darin, im Muskelversagen, dass wir da auf jeden Fall komplette Muskelfaserrekrutierung haben, ne, dass wir das so gewährleisten und eher das nicht gewährleisten, wenn tatsächlich eine Athletin 5, 6 Reps in Reserve trotzdem noch drin hat, obwohl sie vielleicht auch denkt, ein bisschen näher dran zu sein. Deswegen gibt es eben gezielt Lifts, die ich eben aus Hypertrophie-Perspektive plane, ob es jetzt zum Beispiel eine Brustpresse ist so ein Lift, eine Liegestütze ist, ein Beinstrecker ist, ein Beinbeuger ist, ne, solche Lifts, die dann doch auch sehr frequent bei mir in der Trainingsplanung bis zum Muskelversagen ausgeführt werden. Und das hat also tendenziell auch schon Richtung Woche 1 von einem Block, also dass wir sofort reinsteigen, schon direkt zum Versagen das trainieren. Es kommt natürlich auf die, ich nenne es jetzt mal Phase an, oder den Abstand zum Wettkampf hin. Ja. Ne, wenn wir näher an einem Wettkampf sind, ist es natürlich eher was nicht so geplant wird, sondern eher weiter weg, um eben die regenerativen Ressourcen auch zu haben, die Comp-Lifts vor allem mehr pushen zu können. Aber wenn wir jetzt deutlich weiter weg sind von dem Wettkampf, bin ich da doch mehr zu übergegangen, auch früher in einem Block schon Versagen zu planen. Weil es auch tendenziell was, also meine Erfahrung ist damit ganz klar, am Anfang erstmal häufig mit tatsächlich relativ viel Muskelkater verbunden, wenn es in gewissen Übungen angewendet wird, vor allem bei langen Muskellängen und so. Ne, das ist dann, braucht es erstmal Zeit, bis man sich daran gewöhnt hat, sage ich mal. Aber sobald man sich daran gewöhnt hat, erstmal so frequent zu pushen, so frequent zu pushen ans Versagen, und der Körper sich daran angepasst hat, das auch zu machen, dann fällt die Ermüdung oft auch gar nicht so stark mehr aus. Ne? Also dass es da einfach auch ein Anpassungseffekt ist. Das muss ich zum Beispiel auch erstmal bei einer Brustpresse erstmal wieder lernen, jetzt so nach dem Wettkampf, wo ich auch ein paar, wo Bank im Fokus war, ohne Nebenübungen nah ans Versagen zu pushen, dann bin ich jetzt wieder in eine Brustpresse rein, die mir am Anfang höllisch Muskelkater gegeben hat, meine Güte, eine Woche wieder lang Muskelkater, der sich dann aber gut wieder angepasst hat, sodass ich jetzt eben ein, zwei Tage später danach auch gar nichts mehr spüre, ne? Genau. Kleine Nuance vielleicht nochmal an der Stelle. Es gibt natürlich auch, also Kontexte, jetzt habe ich ja zum Beispiel gesagt, näher an einem Wettkampf vielleicht auch weniger oft zum Versagen, dass ich das plane, als auch vielleicht bei AthletInnen, die eine Verletzung haben in den gewissen Muskelgruppen oder sowas, ne, da muss halt auch nicht zum Versagen trainiert werden, wie du schon meintest, ne, das Versagen ist ein Tool, was wir nutzen können, um Hypertrophie zu gewährleisten oder zu entwickeln, aber es geht halt auch weiter weg vom Versagen und vor allem in so einem Kontext oder eben bei älteren AthletInnen vielleicht auch, die das aufgrund von Schmerz nicht so nice finden, sage ich jetzt mal, zum Versagen zu trainieren, da auch ein bisschen weiter weg zu sein. Also das sind meistens so die Anwendungen, wie ich das nutze.
Ja.
Gut, dann ein Punkt, der wir dann natürlich da jetzt gar nicht angerissen haben, ist natürlich auch die Zeiteffizienz, ne? Dass Muskelversagen natürlich auch recht zeiteffizient ist. Ja. Und das natürlich deswegen auch ein super schönes Tool sein kann, Training kurz, knackig und effizient eben zu planen.
Yes.
Gut. Zweite Frage. Wie programmt ihr Rückenübungen und wie viel?
Langweilig. God, I hate this question. definiere Rücken, ne? Die meisten, wenn die Frage gestellt ist, gehe ich mal davon aus, dass es ist Latt- und oberer Rücken gemeint, in der Regel exklusive Rückenstrecker, die ja bekanntlicherweise nicht Teil vom Rücken sind. Ganz ehrlich, super stumpf und so viel oder so wenig, wie es relevant ist. Also ich meine, so diese alte Regel, Faustregel, die es ja früher mal gab, ist, ne, so Zugvolumen gleicht ungefähr dem Drückvolumen, da bin ich auch schon länger von weg. Das mache ich schon lange nicht mehr so. Gerade bei Leuten, die ihren Latt auch gut reizen können, das macht einen massiven Unterschied darin, wie viel Rückenvolumen ich tatsächlich gebe. In der Regel schaue ich, dass es eine Sache ist von, also im KDK-Kontext, mindestens einmal die Woche einen horizontalen Zug, mindestens einmal die Woche einen vertikalen Zug, mindestens eins davon unilateral, ne, hin und wieder, also auch tatsächlich fast durchgehend mindestens eine davon unilateral mittlerweile, gelegentlich dann mal wieder ein, zwei Blöcke bilateral und dann steigt man wieder zurück um auf unilateral. Und ich lasse meinen Leuten da auch recht viel Freiheit darin, was für Zugübungen sie dann tatsächlich machen wollen. Also ob das jetzt ein Kabelrudern ist oder ein Dumbbell Row oder ein Chin-Up oder ein Latzug oder ein Latzug an der Maschine oder ein kniender, einarmiger Latzug am Kabel. Also so, weißt du, da sollen die Leute machen, worauf sie Bock haben. Mir geht es nur darum, dass wir diese Range of Motion aktiv halten, dass wir den Lat auch in diesen zwei groben Bewegungsmustern trainieren. Und dann passt das schon, ne? Und dann hat man dann üblicherweise so mindestens einmal die Woche noch sowas wie einen Facepull oder Reverse Fly oder TIY Raises oder YTWs oder irgendwas in die Richtung, so für den oberen Rücken noch mit reinzunehmen. Das reicht dann in der Regel auch.
Ja.
ich glaube, was so die Rolle von LUT im KDK ist ja relativ klar. Vor allem eine stabilisierende Funktion bei allen drei Lifts. Ich glaube, beim Heben am ehesten noch ein Muskel, der mehr oder minder aktiv auch beteiligt ist daran, die Last zu bewegen. Aber auch da bin ich tatsächlich in letzter Zeit viel im Überlegen, weil was ich genau bei dem Thema bisher eher selten gemacht habe, außer jetzt im Calisthenics, also ich habe ja ein paar Calisthenics-Athleten gehabt und habe auch immer noch welche, bei denen ist es natürlich dann auch wieder was anderes, weil die ziehen viel vertikal. Ja. Da brauche ich dann nicht zwingend nochmal zusätzlich einen Lat-Pulldown geben, weil wenn der zweimal die Woche einen Chin und einen Pull-Up macht und dann noch Muscle-Ups zusätzlich, so, was soll ich den noch Latzug machen lassen? Aber was ich im KDK-Kontext, also auch vor allem jetzt im Kontext vom Heben, das ist halt immer mal wie, also das geht gefühlt wieder so ein paar Jahre zurück in der Denke, ist, ich glaube, ich werde mal vereinzelt wieder testen, wie es ist, wenn ich die Leute mal auch schwer einen horizontalen Zug machen lasse, also so ein Barbell Row oder so, also ein T-Bar Row, so die Richtung. Auch mal im so 5er bis 8er Wiederholungsbereich als Hebeassistenz viel mehr als direkte Lat-Übung, so die Richtung. Aber mal schauen. Vielleicht, ich habe dann noch habe ich mir keine Kaninchen ausgesucht. Das werde ich vielleicht in den nächsten Wochen mal tun.
Wie wäre es mit dir als Kaninchen? So richtig schwören Pendel, ah,
das ist geil für den Rücken. Ich mag mein Hebel. Okay. Das funktioniert auch sehr, sehr gut offensichtlich. Da will ich jetzt nicht zu viel umtauschen, was das angeht. Vielleicht, wenn ich die 300 gezogen habe, dann mache ich das mal. Dann wäre so. Das, also ich glaube, ich habe mal 110 für 8 Langhantelrudern gemacht, irgendwie so in den Dreh. Ich glaube mal so 140 auf ein paar Reps zu rudern wäre auch schon ein ganz vernünftiges Ziel. Ah,
knackig.
Aber das wäre nice. Ich mag halt, also gerade bei Langhantelrudern, ich mag halt Bumperplates für Langhantelrudern viel, viel mehr als Stahlplates, ne? Aber das ist Präferenz. Aber ja. Wie machst du das?
Fühl ich. Genau, bei Rückenübung, darüber haben wir ja geredet. Was soll man da sagen, ne? Anders mache ich es nicht. Ich mache hier jetzt keine fancy Sachen. Also in der Regel läuft es darauf hinaus.
Nur horizontale Züge, weil die viel besser sind.
Genau.
Vertikale Züge.
Genau. So ist es. Genau, also meistens eben einmal die Woche, also mindestens einmal die Woche horizontal, einmal vertikal. Davon dann entweder eins unilateral, eins bilateral, dann irgendwie noch was eher Upper Back fokussiertes. Du hast es ja schon gesagt, so das meiste, die Übung, auf die es in der Regel hinausläuft, irgendwie Face Pull, Y Raises, T Raises, Reverse Butterfly, sowas in die Richtung. Und eben auch, also zusammengefasst vielleicht so die. Sind es, meine Güte, Adjektive? Sind es Adjektive, die mir dazu einfallen, wie ich das plane, ist eben vielfältig, dann auch mit der Zeit durchzurotieren, damit jetzt nicht jeden Block durchzurotieren, sondern die 3-4 Blöcke absolvieren, dann vielleicht kleine Änderungen vornehmen. Kommt ja, also es sind ja auch häufig die Übungen, so wie ich es wahrgenommen habe, wo AthletInnen dann auch gerne mal sagen, hey, ne, da lass uns mal was switchen.
Genau.
Ne? Das sind dann eher die Übungen. Und dann ist so häufig in einem Zeitrahmen von 3 bis 5, 6 Blöcken, dass da mal auch durchrotiert wird. Heißt, Vielfältigkeit ist so ein Punkt, der da mit reinzählt, wie ich das plane. Dann eben Hypertrophie-Rend, vielleicht schwachstellenorientiert wäre eben auch noch was, wenn es gewisse Schwachstellen gibt, die wir so festmachen können. Und ausreichend. Und ausreichend heißt eben nicht dem Drückvolumen matchend, sondern eben ausreichend.
Kannst du dir vorstellen, so viel zu ziehen, wie du drückst, auf die Woche gerechnet? Och,
ich habe das halt früher gemacht, so einfach, ne? Ist ja auch gar nicht so lange her. Also ich sag mal so vor fünf Jahren. Weißt du, habe ich so meine 20 Sätze Bank die Woche und habe ich meine 20 Sätze. Oh. Absolut nur 4 Stunden im Gym, 4-mal die Woche, wer kennt's nicht.
Ja. Also um vielleicht auch da auch nochmal kurz so was zu den generellen Umfängen zu sagen, üblicherweise 2 bis 3 Sätze reichen da vollkommen aus, vor allem bei Leuten, die den Lat auch wirklich gut, also ich merke das bei mir selber ganz, ganz doll, seit ich auch mir mal technisch so ein kleines bis ein paar Kniffe nochmal ausgeprobt habe, wie ich bei mir den Reiz auch vermehrt ausschließlich in dem Lat oder ausschließlich im oberen Rücken merke oder ausschließlich in der hinteren Schulter, da reichen 2 bis 3 Sätze, dann ist das Ding durch, da habe ich 6 Stunden Pump von und dann
So. Ja, ja, safe.
Also gerade Latte ist, glaube ich, bei mir, für mich, der Muskel, den ich am besten reizen kann, isoliert. Es gibt, keine Ahnung, wenn ich curle, ich spüre immer meine Unterarme, ich spüre immer meine vordere Schulter. Wenn ich Trizeps mache, ich spüre immer irgendwie was in meiner Schulter. Ich merke immer irgendwie so ein bisschen was in meinem Pack, ne? Aber wenn ich Latt mache, ist es schon krass. Ich merke eigentlich nur den Latt. Vor allem auch mit Zughilfen.
Ja, nice.
Vielleicht sollte ich mit Zughilfen curlen oder so, aber I don't know.
Ja, wahrscheinlich. Ich hatte noch irgendwo, genau, doch einen Punkt, der mir vielleicht noch so einfällt, also weil ich ja jetzt auch gesagt habe, ich plane sie eben vielfältig, ausreichend hypertrophierend. Das sind schon auch Übungen, die ich tendenziell auch näher ans Versagen pushe, ne, weil wir vorhin ja auch über Muskelversagen geredet haben. Wenn der Umfang generell sowieso nicht so, also wenn wir sowieso nicht so viele Slots einfach zur Verfügung haben, weil das Training doch auch schon, wenn man beugt, wenn man drückt, wenn man hebt, ne, dann ist, wir haben nicht ewig Zeit, ne? Was soll man machen? Sind das natürlich auch Sachen, die wo wir ein bisschen zeiteffizienter sein müssen. Und da bietet sich dann vielleicht auch eher an, in einer höheren Rep-Range dann auch ein bisschen zum Versagen zu gehen, bei einem einarmigen High-Pull oder wie auch immer, ne? Mhm. Also bei den Rückenübungen, die eben geplant sind. Also das ist vielleicht noch ein Punkt, der da angebracht ist, dass ich die eher noch näher ans Versagen auch pushe oder plane. Genau. Ja, dann kommen wir zu einer Frage, die ich habe die letzten Wochen schon öfter mal drüber nachgedacht. Nee, das ist eine Frage, die haben wir schon länger bekommen. Okay. Und ich habe da keinen Punkt, wie ich das tatsächlich angehen würde. Ich kann ja, bevor ich hier so viel rumquatsche, mal die Frage stellen. Also, uns wurde gefragt?
Wir wurden gefragt. So. Lass es einfach so.
Wie wir damit umgehen, wenn Athletinnen stark übergewichtig sind. Und ich gehe mal davon aus, dass das eben darauf bezogen ist, wenn die Athletinnen bei uns im Coaching sind, ne? Also würde ich jetzt einfach mal schätzen. Ja. Soll ich das schon an dich einfach überschieben? Oder, ja, ganz ruhig. Ja, okay.
Da wird, ich habe da ein paar Gedanken zu, aber. Sehr politisch will ich nicht sagen, aber so soziologisch. Also ich glaube, der erste wichtige Schritt, den man auch als Trainer oder Trainerin machen muss in diesem Kontext, ist, sich mal mit seiner eigenen internalisierten Fettphobie auseinanderzusetzen und damit zu konfrontieren, okay, was für Vorurteile habe ich denn gegenüber Leuten mit mehr Gewicht? Und wie wirken die sich vielleicht auch auf meine Arbeit aus? Wie könnte sich das auf meine Arbeit auswirken? Fakt ist ja, dass Übergewicht definiert anhand von BMI, ne, so auf Gesellschaftsebene weiter und weiter steigt über die Jahrzehnte, bla bla bla, das kennen wir alles. Es gibt natürlich große Debatten darüber, ob und inwiefern kausale Zusammenhänge zwischen Mehrgewicht und gesundheitlichen Folgen stehen. So oder so ist es in der Art und Weise, wie ich mit einem Menschen umgehe, erstmal wichtig, dass ich mich damit auseinandersetze, welche Biases habe ich hier und wie könnten die sich auf meine Interaktion auswirken. Und ich als jemand, der auch als Kind übergewichtig war, ich meine, laut BMI jetzt wieder übergewichtig ist, aber das ist ja klar. Ich habe da natürlich auch meine persönlichen Erfahrungen, die ich mit reinbringe, ne, so aus der Grundschulzeit, hey Paul, wir gehen Fußball spielen, du kannst dabei sein, wie Kinder halt auch sind in dem Alter. Aber trotzdem musste ich mich auch viel, also nicht, was heißt musste, aber ich habe mich auch einfach freiwillig viel mit diesem Thema auseinandergesetzt und wie ich diese Sachen wahrnehme, auch weil es natürlich ein familiäres Thema ist und auch in der Vergangenheit schon häufiger war. Und das, ne, da habe ich auch schon hin und wieder, ich weiß nicht, ob das hier war oder mit Lukas noch in dem Podcast, also es war bei uns zum Beispiel zu Hause auch gang und gäbe, man sieht sich vielleicht zweimal im Jahr, weil wir überall auf der Welt verteilt sind. Und das Erste, was die Eltern zur Begrüßung machen, ist, dir ins Hüftgold zu packen, um zu gucken, wie fett du so geworden bist, nach dem Motto. Ne? Und das war schon viel, 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 viele Dinge, mit denen ich mich für mich auch auseinandergesetzt habe, die dann auch einen Einfluss auf meinen Umgang mit solchen Athletinnen hatten. Das bedeutet konkret, dass ich sowieso mein Bestes gebe, solchen Athletinnen genauso wertschätzen und genauso neutral zu begegnen wie allen anderen auch. Vollkommen unabhängig von deren körperlichem Auftreten. Ich glaube, wer diesen Anspruch an sich selbst nicht hat, sollte kein Trainer und keine Trainerin werden. Und trotzdem reflektiert darüber zu bleiben, okay, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe in Bezug, also wenn ich jetzt zum Beispiel nach einer Entwicklung beim Körpergewicht frage oder wir übers Essverhalten im Wettkampfkontext sprechen, auf Nummer sicher zu gehen, dass ich für mich diese Vorurteile, die ich da auch womöglich mitbringe, möglichst ablegen kann und die Dinge möglichst neutral mitbringen kann. Weil am Ende des Tages will ich der Person, die da vor mir sitzt, auf ihrem Weg helfen und sie begleiten. Das heißt, ich bin sehr wenig direktiv und ich lasse die Leute komplett selbst bestimmen. Ich habe ein paar AthletInnen, die so in den Sektor fallen, was sich Leute darunter vorstellen, wenn sie sagen, stark übergewichtig. Und da war von vornherein klar, dass ich das Thema anspreche. Ich sage so, ne, so hier Körpergewicht, wie geht's dir denn damit? Ist das was, was dich belastet, oder ist es was, wo du sagst, nö, das ist für mich in Ordnung und da fühle ich mich wohl, oder so, was sind deine langfristigen Pläne, was sind deine kurzfristigen Pläne, so wie sieht's aus mit dem Essverhalten, so, sind da Faktoren dabei, die du in unserer Zusammenarbeit mit angehen möchtest, weil ich werde den Teufel tun, mich hinzusetzen und sagen, du bist zu schwer, du musst abnehmen, so, ja, das ist vollkommen selbstbestimmt auch, und das ist auch richtig und wichtig so, und darüber hinaus gibt's tatsächlich nicht sonderlich viel. So, wenn ich dann halt jemanden habe, der sagt, okay, ich will weiter Muskeln aufbauen, dann sage ich, okay, möchtest du dafür in den Überschuss gehen? Musst du bei der Körperkomposition im Zweifel nicht. Ne? So, wenn der Körperfettanteil hoch genug ist, kann man Gewicht halten, man kann sogar leicht runtergehen und trotzdem mit Hypertrophie rechnen. Ist es eine Sache von, ich will abnehmen, damit ich damit ich alltagsfähiger bin, weil ich außer Puste bin, wenn ich einen kleinen Berg hochspaziere mit meinen Kindern, dann sage ich, okay, dann haben wir da ein Ziel, wie möchtest du das denn angehen? In welchem Zeitraum stellst du dir das vor? Das Einzige, was sich erinnert, ist die Tatsache, dass der Körperfettanteil halt höher ist im Zweifel und dass das von der Entscheidungsfindung her im Kontext von der Leistungsentwicklung und der Körperkompositionsentwicklung, wenn wir das mal so nennen, dass die Entscheidungen dann halt einfach anders ausfallen, als wenn ich jemanden habe, der einen geringeren KFA hat. Aber das ist ja klar. So. Na, das heißt, ich spreche das Thema durchaus offen an und gehe darauf ein. Ich achte schon drauf, weil das kommt dann hin und wieder vor. Die Leute bringen ja auch ihre eigenen Themen mit. Ne? Und ich achte dann schon auch sehr bewusst drauf, dass wenn ich Nachrichten bekomme, wo sie selbst schlecht über ihren eigenen Körper sprechen, da schiebe ich ganz schnell einen Riegel vor und sage, so nicht, das machen wir hier nicht. Ja? Weil in dem Moment, in dem wir an einem Punkt kommen, wo wir uns selber permanent beleidigen und runtermachen, sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwas daran ändern, ja, wenn wir das denn wollen. Und jemand, der oder die, also ganz stumpf gesagt, wenn ich da jemanden habe, der sich selber permanent beleidigt und runterredet, dem geht's nicht gut. In mir ist es wichtig, dass es den Leuten gut geht. So, grundsätzlich. Ja. Und das heißt, da gehe ich dann schon drauf ein. Ne, wenn ich das merke, dass sie in dem Umgang mit sich selbst eher destruktiv sind, dann bestehe ich, also ne, dann gebe ich die Gelegenheit, dass wir uns genauer darüber austauschen, weil ich ja eine gewisse psychologische Expertise habe, dass man auch ein bisschen was Richtung Körperbild machen kann oder zumindest über das Thema generell mal spricht. Aber ich fordere ganz klar ein und setze ganz klare Grenzen, dass in der Kommunikation mit mir solche Sachen gar nichts zu suchen haben. Was ich auch mache, wenn ich gerade nochmal drüber nachdenke, ist, ich biete etwas, also das hat weniger mit Gewicht und viel mehr mit Körperbild zu tun. Ich biete natürlich sehr viel Flexibilität darin an, wie die Leute sich selber wahrnehmen können und wollen im Coaching-Kontext. Bedeutet in der Praxis, es ist für mich vollkommen okay, wenn jemand, wenn ich sage, okay, hier, du hast mir Videos von den Backoffs geschickt, wo ist denn das Video vom Topsatz? Und dann kommt vielleicht zurück, also so, ganz ehrlich, ich habe das Video gemacht, aber ich kann es mir nicht angucken und ich kann es dir auch nicht, mag es dir auch nicht schicken, weil ich mich einfach total schlecht fühle, wenn ich das sehe, weil ich mich mit meinem Körper nicht wohlfühle. Dann sage ich, das ist gar kein Thema, so, ne, das ist eine Entscheidung, die du für dich triffst, aber betone auch, und das ist, denke ich, schon auch wichtig, dass das halt womöglich die Konsequenz hat, dass ich eben nicht so gut coachen kann, wie ich es könnte, und dass das ja vielleicht ein Thema ist, woran man mal arbeiten kann. Ja, zwar, also wenn der Leidensdruck so hoch ist, würde ich das selber nicht anpacken, dann würde ich eher in einem psychotherapeutischen Kontext verweisen. Aber grundsätzlich ist da jeder Mensch frei, seine eigenen Entscheidungen zu treffen. So, ich bin da nicht jemand, der das dann einfordert und sagt, du musst aber. Ja. Mhm. weil ich das schon auch nachvollziehen kann, wenn man wenn man an einem Punkt ist, wo das Körperbild nicht so gut ist und dann die Videos sieht und sich denkt, boah, eigentlich würde ich mir die selber am liebsten gar nicht anschauen, geschweige denn jemand anderem dabei zuschauen, wie er sich die Videos zuschaut. Ich betone halt selber dann einfach immer nur wieder so, wie du aussiehst, verändert an meiner Arbeit im Idealfall gar nichts. Ich kann meine eigenen Biases, kann ich nicht komplett ausschließen, das ist klar. Mhm. Das kann niemand. Aber ich gebe mir aktiv Mühe, das möglichst objektiv zu gestalten, so gut ich das eben kann. Und dass ich jetzt bei technischen Analysen bei Leuten, die einen sehr hohen KFA haben, dass das was anderes ist als bei Leuten, die einen geringen KFA haben, einer geringeren Gewichtsklasse starten, das liegt ja auf der Hand. Das wissen die auch selber, das ist auch okay. Das war so meine Gedanken dazu.
Ja, also was ich jetzt so mitgenommen habe, ist im Endeffekt, dass du es nicht in eine Richtung lenken willst, ne, sondern dass du die Person selbst entscheiden lässt und unterstützend aber dennoch bist. Ne, das ist ja nicht ausschließend, sage ich jetzt einfach mal. Ne. Okay, gut. Ich hab halt bisher so relativ wenig Erfahrung so damit gemacht, deswegen war ich mir nicht ganz so sicher, wie was du sagst, was so ein Vorgehen wäre, also was du bisher vielleicht auch für Erfahrung gemacht hast, wie du das Vorgehen angehen würdest, aber es klingt für mich absolut am menschlichsten, so. Absolut.
Ja. Ich meine, wie übergriffig wäre das, sich hinzusetzen und zu sagen,
voll.
Ich muss es aber abnehmen. Bro. Ich meine, das Ding ist halt, wir wissen das, ne? Aber ganz ehrlich,
ja.
In dem Moment, in dem ich mich im Hochleistungssportkontext bewege, ist es bis heute gang und gäbe, dass man sitzt am gemeinsamen Abendessen, es wird Sprüche drüber gemacht, wer was isst, wer wie viel isst, wer wie schwer ist, ne, wer noch abnehmen muss bis zum nächsten Wettkampf und so weiter. Also das ist schon der Umgang, den wir, und da schließe ich dich jetzt einfach mal mit ein, da bei dem Thema an den Tag legen, ist schon enorm progressiv. Ne, die Sportsysteme, die wir sonst und die auch in Vereinen, die Strukturen, die wir haben und was den Umgang mit Körperbild und Essen und so weiter angeht, das ist schon teilweise noch sehr, sehr harte Kultur, wo Leute wirklich sehr, nicht, ich will jetzt nicht sagen gezielt, aber wo quasi noch einfach kein Bewusstsein für die Thematik besteht. Ne, und wo man so dieses alte, nur noch von diesem alten Modell ausgeht von, ja, okay, du bist übergewichtig, gleich ungesund, gleich bitte nimm ab, weil ich will dich nicht angucken, weil voll hässlich, so. Weißt du, so dieses ganz, ganz klassische, wir wollen das nicht.
Ja. Ja. Ich hab noch einen Punkt, aber ich weiß nicht, wie ich den genau ansprechen soll. Und ich will einfach mal Gedanken von mir, kein Plan, was wir dann damit anfangen oder auch eben nicht. Powerlifting ist ja kann man ja, glaube ich, ganz gut zusammen. Also wir haben Gewichtsklassen. Häufig ist es ja vielleicht auch so, dass wir
Größenklassen.
dass es dann ja auch teilweise selbstregulierend ist. Häufig, vor allem wenn man sich Leute anschaut, die auch auf einem höheren Niveau das Ganze machen wollen, dass man sich ja oft innerhalb einer bestimmten Gewichtsklasse dann auch so aufhalten möchte und dann Körperkomposition sich mit der Zeit auch ändert, Richtung vielleicht mehr Muskulatur und weniger Fett. Das ist ja, glaube ich, so, kann man, glaube ich, so sagen. Und ich glaube, viele Leute, die ja in den Sport kommen, haben ja auch eher vielleicht eher noch tendenziell einen Background von Krafttraining ausgeführt, weil ich will ein bisschen mehr Muskeln haben und Körperfett vielleicht zu senken. Weshalb ich jetzt vielleicht auch gar nicht so viel Berührungspunkte einfach bisher damit hatte mit dem Thema, sage ich jetzt einfach mal. So war zumindest mein Gedankengang. Aber was man ja auch sagen muss, Powerlifting ist ja auch ganz klar, man kann ja immer sagen, je mehr man wiegt, umso höher das Total. Das kann man ja durchaus so sagen. Was einen vielleicht natürlich auch mehr in die Richtung treiben könnte, vor allem auch je nachdem, in welchem Kreisen man sich so befindet, dass man das Gefühl hat, dass man immer mehr werden muss, sage ich jetzt einfach mal. Also ich hab zumindest selber so die Wahrnehmung gehabt, ich wollte ja unbedingt auch so ein bisschen, ich wollte ja aufs Total was draufpacken und ich bin auch aktiv den Schritt gegangen, jetzt in die höhere Gewichtsklasse reinzugehen, in die 120er, sage ich mal, aber mich jetzt an einem Punkt wieder gefunden mit 115 Kilo vor Schweden, genau, wo Unwohlsein recht hoch war und ich auch irgendwie das Gefühl hatte, okay, irgendwie wie wie soll ich das sagen, stand ich dann so an einem Punkt und habe mir so gedacht, okay, weiß ich nicht, ob es das wert war in dem Ausmaß, wie ich das Ganze gemacht habe. Also ich habe einfach das Gefühl, was ich damit sagen wollte, ist, der Sport kann einen vielleicht auch so ein bisschen dazu verleiten, mehr zu essen, um mehr Total zu erreichen. Und wenn man dann in gewissen Kreisen sich befindet, denen es sowieso heißt, futtern, 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 eigentlich musst du 120-Klasse, eigentlich musst du offene starten, dass das vielleicht nicht ganz so förderlich ist in gewissen Situationen. Weil ich habe mich jetzt echt schon mit dem Körperbild auch wiedergefunden, so wo ich gesagt habe, gut, klar, Fortschritt war supi, cool, aber jetzt stehe ich hier und fühle mich nicht ganz so wohl, um das mal so zu sagen. Wollte ich einfach mal äußern, weil es ist ich habe das in gewissen Kreisen auch so wahrgenommen, dass da auch gar nicht so dieses über das Thema so geredet wird von wegen, ja, futtern, 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 du musst jetzt futtern, um stark zu werden, sondern mehr darüber geredet wird, ne, dass du vielleicht einen kleinen Überschuss fährst und so weiter. Also, dass viel anders drüber geredet wird, sage ich jetzt einfach mal. Und das natürlich auch starke Auswirkungen darauf haben kann, wie dann Körperkompositionsentwicklung so ist. So, das wollte ich einfach mal hinterherwerfen.
Ja, habe ich auch ein paar Gedanken zu noch tatsächlich.
Okay.
Ich glaube grundsätzlich, ich glaube die Faktoren, die da aus meiner Sicht vor allem eine Rolle spielen, sind A, oberste Priorität hat das Wohlbefinden. So vollkommen egal. Und tatsächlich, ich glaube dieses Gefühl, so man geht eine Gewichtstaste hoch und man kommt an den Punkt, wo man sich in seinem Körper wieder eher unwohl fühlt, das ist universell. Ob das jetzt jemand ist, die von der 63er in die 69er geht oder jemand, der von der 105er in die 120er geht. So, das ist, ich schwöre dir, das sind dieselben Gedanken. Safe. das sind dieselben Emotionen, das sind dieselben Gedanken. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, auch einfach mal so ein bisschen diese Verbundenheit in der menschlichen Erfahrung zu erfahren. Und zu sagen, so ja, das ist, ne, ich gehe eine Gewichtstaste hoch und das ist auch eine Sache, die ich in der Regel versuche zu kommunizieren, dass dieser Punkt kommen wird, wenn man sich entscheidet, in die Gewichtstaste hochzugehen, weil man natürlich von seinem gewohnten Körper erstmal einen Schritt weg macht. Das heißt, diese Waage zu halten zwischen was passiert mit meiner Leistungsfähigkeit und was passiert mit meinem Körperbild, das ist wichtig, dann auch einen Blick zu haben. Ich würde Leute dazu, die das in Erwägung ziehen, ich würde jede Person dazu ermutigen, sich mal Gedanken zu machen, was wären denn Anzeichen für mich, dass ich an einen Punkt komme, an dem ich mich zu unwohl fühle. Und das kann super subjektiv sein. Ne? Habe ich ja schon mal irgendwann erzählt. Für mich ist so der Punkt, wenn ich im Aufbau bin und merke, dass ich dann spazieren gehe und beim Spazieren mein Bauch nachschwabbelt. So, das ist der Punkt, wo ich für mich weiß, boah, da fühle ich mich wirklich sehr unwohl mit. Und wenn das dauerhaft so bleibt, dann komme ich eher schneller an den Punkt, wo mein Körperbild auch in einen eher destruktiven Bereich abrutscht. Und das ist meine Grenze. Und wenn ich an diese Grenze komme, weiß ich, okay, ich muss jetzt erstmal ein bisschen chillen, weil das für mein Wohlbefinden wichtig ist. Ich glaube, parallel dazu super wichtig ist natürlich trotzdem das Erwartungsmanagement. Wenn ich jemanden habe, der mit 1,80 in der 83-Kilo-Klasse startet und sagt, er will auf deutschem Niveau unter die Top 5, dann ist klar, wenn das dein Ziel ist und das deine Erwartung ist, dann wirst du das nicht in der 83-Kilo-Klasse machen.
Ja.
So, absolut keine Chance. Das wird einfach nicht passieren. Und das heißt, es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, dass man sein Gewicht halten möchte oder in derselben Gewichtsklasse bleiben möchte. Man muss sich aber irgendwann auch mit der Realität konfrontieren, dass, wenn man sein Körpergewicht hält, irgendwann der Punkt kommen wird, an dem man nicht mehr Muskelmasse aufbauen kann. Und man sich selber auch nicht die optimalen Bedingungen dafür gibt, um Muskeln aufzubauen. Ja, man kann auf Erhalt Muskeln aufbauen, man kann sogar in einem Defizit, in einem kleinen Muskeln auch aufbauen, unter bestimmten Bedingungen. Aber wenn ich mir die optimale Leistungsentwicklung geben möchte über einen Zeitraum von mehreren Jahren, dann verbringe ich einen signifikanten Teil von dieser Zeit im kalorischen Überschuss. Wenn ich nicht diese Erwartung an mich selbst habe und dieses Ziel nicht habe, dann ist es vollkommen in Ordnung, das nicht zu tun. Aber dieser Abgleich muss da sein. Ich glaube, ich habe wieder und wieder das Gefühl, dass es recht viele Leute gibt, die so diese Erwartung haben, so machen den Sport seit 2 Jahren, so kein Typ, der, ne, sagen wir mal, 1,80 groß, 93 Kilo Klasse, macht den Sport seit 2 Jahren, macht gerade so zwischen 500 und 600 total und will in der 93er langfristig unter den Top 5 landen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert, eher gering. ich finde generell, gerade bei solchen Leuten, die noch in der Anfangsphase sind, ist so, die haben so diese krasse emotionale Bindung an bestimmte Gewichtsklassen, ist eigentlich was, wo ich auch alle ermutigen würde, einen Schritt zurückzugehen und mal viel mehr zu dem eigentlichen Ziel und dem Sport zurückzukehren, zu sagen, ich will so stark werden an meinem Frame, wie ich es überhaupt irgendwie werden kann. Und ich bin bereit, das als langfristigen Prozess zu sehen. Ich bin bereit, mich hin und wieder in Bereiche zu bewegen, wo ich mich in meinem Körper vielleicht mal eher unwohl fühle phasenweise. Das ist ein Opfer, was ich bereit bin zu bringen. Hier sind meine Grenzen. Und wenn ich an diese Grenzen stoße, dann weiß ich, dass ich einen kleinen Schritt zurückgehen kann.
Ja.
Aber geht weg von diesen Gewichtsklassen. Es ist so einfach über Jahre hinweg das Total aufbauen. Wenn man dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo man mal auf nationaler Ebene konkurrieren kann, dann kann man sich immer noch für eine bestimmte Gewichtsklasse entscheiden. Weil erst aufbauen und dann in eine niedrigere Gewichtsklasse reinzukatten, ist tausendmal einfacher, als über einen Zeitraum von 5 Jahren sich zwingen, innerhalb einer Gewichtsklasse zu bleiben.
Ja.
Safe. Das vielleicht noch so als kleinen Rant zu dem Thema.
Ja, ich fand vor allem wertvoll jetzt ich nenne es jetzt mal die subjektive Grenze, die du jetzt geäußert hast im Hinblick auf Wohlbefinden. Bei mir war das denn also jetzt so in dem, ne, vor Schweden dann auch, da mit meinem Höchstkörpergewicht 115 Kilo war schon interessant, sage ich jetzt einfach mal. Alltag damit. Spazieren, nicht gut. Kann ich nicht, also war für mich sehr anstrengend.
Ja, so spätestens,
wenn, ja auch absolut.
Ich würde gerade sagen, spätestens, wenn man absolut gleichzeitig mit der Partnerin spazieren geht und sich dabei gar nicht mehr richtig unterhalten kann.
Genau. Da habe ich auch so das. Ich freue mich schon wieder, genau. Wenn ich wieder dann da bin in Deutschland, dann erstmal rein ins Kaloriendefizit. Mhm. Bei mir war dann auch, also das erstmal so ein Anzeichen. Und tatsächlich, muss ich jetzt ein bisschen intimer werden, meine Unterhosen, die ich für die Kniebeuge tendenziell auch ein wenig höher ziehe, immer, meistens, die dann immer so wieder runtergerutscht sind, von meinem Bauch runter wieder so runtergerutscht sind. Da habe ich so gedacht, hä, das hatte ich noch nie. Das hat sich irgendwie für mich nicht gut angefühlt. Und ich hab auch gar keinen Bock, tatsächlich, das war jetzt auch nochmal so ein Punkt, mir einen größeren Gürtel zu kaufen, weil ich war jetzt am letzten Loch so, und das waren für mich so alle Faktoren, die zusammengekommen sind, dass ich gesagt habe, gut, okay, ich fühle mich halt auch nicht so super, da jetzt so den Schritt in eine andere Richtung zu gehen. Und den kann man ja auch immer gehen. Voll. Wollen wir noch eine, oder wollen wir es heute? Ja, machen wir noch eine.
Machen wir noch die eine.
Gut. Genau. Und wir haben nämlich ich wollte schon wieder sagen, uns wurde die Frage gestellt, was wir denn dieses Jahr an wertvollen Lektionen als Coach gelernt haben. Ist natürlich jetzt ohne Vorbereitung überhaupt die Frage, aber vielleicht fällt dir irgendwas zu ein. Also ich habe so zwei Punkte, die mir so spontan einfallen.
Ja, hau mal raus, dann kann ich noch kurz überlegen.
Ja, okay. Ja, safe. Also ein großer Punkt ist eben, dass wir machen das Ganze jetzt ja auch schon eine gewisse Zeit. 5, 6 Jahre machen wir das ja, ne? So 2017, 2018, in dem sind jetzt ja auch schon ein paar Jahre. Mir wird aber immer noch bewusst, also ich würde sagen, so die zwei Punkte, die ich gerade auf dem Zettel habe, gehen in so zwei Richtungen. Einmal das Vertrauen in meine Fähigkeiten, was dieses Jahr sehr, sehr angestiegen ist. Dann auch nicht darauf zu bestehen, das ist auf gar keinen Fall, aber vielleicht auch vor allem vielleicht technische Änderungen, wo ich früher vielleicht gesagt habe, gut, das fühlt sich für gewisse Personen vielleicht so gut an, lassen Sie uns das mal noch weiter beobachten, dann vielleicht auch eher den Schritt zu gehen und proaktiv da zu werden, technische Änderungen anzusetzen bei AthletInnen, das ist auf jeden Fall ein Punkt, da war ich früher viel vorsichtiger und das ist da mehr rein zu vertrauen mit meinen Erfahrungen, die ich eben so gesammelt habe, ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall mitnehmen werde jetzt für die kommende Zeit. An festgesetzten Plänen auch festzuhalten, siehe DM dieses Jahr, haben wir auch schon drüber geredet, schon mehrmals, dass, ne, ich mach die Pläne ja nicht umsonst, ich habe mir schon viel dabei gedacht und darauf vielleicht auch nicht von abzuweichen. Aber dann im Kontrast dazu auch der Punkt, dass ich absolut merke weiter, dass es noch viel zu lernen gibt. So, ich sag mal, das sind so die zwei Extreme da. Vertrauen in meine Fähigkeiten als auch Wissen über, was ich nicht weiß und wie viel es da noch zu lernen gibt, ob es jetzt in sportpsychologischer Hinsicht ist, ob es im Thema im Schmerzbereich ist, was da noch zu lernen gibt oder ob es in der reinen Kommunikation ist, ob es im Feedback liegen ist, gibt auf, oder Biomechanik, es gibt so viel immer noch weiter zu lernen. Ja, das sind so, glaube ich, die Lektionen, die dieses Jahr für mich zumindest am meisten herausstechen. Also das Vertrauen und dass es noch viel gibt, besser zu werden.
Also ich glaube, für, ne, ist ja die Frage, ist ja die wertvolle Lektion, die wir als Coach gelernt haben. Die Dosierung meiner Arbeit und das bewusste Wahrnehmen von Pausentagen. Ich habe mich sehr, sehr hart an der eigenen Nase packen müssen, als ich, ich glaube, da bin ich aus, ich weiß nicht, ob das, ich glaube, das war nach Rumänien, ne? Da war ich ja erst in München, von da nach Rumänien geflogen, dann von da nach Salzburg, von Salzburg weiter nach Amstetten zur Staats. Ich war ja irgendwie 11 Tage unterwegs. Und dann war ich wieder hier und dann waren Kerstin und ich spazieren und dann hatte ich mal so überlegt, ja, dann hatte ich so ganz, ganz doll das Gefühl, ich brauche Pause. Also ich brauche wirklich mal ein paar Tage, ich brauche gerade erstmal ein paar Tage, um irgendwie ein bisschen runterzukommen. Ich bin sehr viel proaktiver geworden darin, mir diese Zeit zu nehmen, weil ich dann nämlich gemerkt habe, okay, es ist quasi Oktober und eigentlich habe ich ja Freitag, Samstag frei. Und dann habe ich mal meinen Kalender durchgescrollt und gesehen, okay, ich habe jetzt seit unserem Urlaub im Juli keine einzige Woche mehr 2 Tage am Stück freigemacht.
Ja.
Auch bisher nicht. Ich glaube, es bleibt so, ne? So, das ist, ich glaube, als ich krank war, als ich vor 2 Wochen krank war, da hatte ich mal beide, also ich scroll hier gerade auch wieder durch, ne? So der ganz, so entweder ich war, ne, da war ich in auf einer Tagung an dem einen Tag oder hab dann per WhatsApp an einem Samstag noch so Wettkämpfe mit betreut. Oder war jetzt, ne, jetzt diesen Samstag mache ich meine Kari-Prüfung, was zwar an sich keine Arbeit ist, aber es hat mit Powerlifting zu tun und so alles, was mit Powerlifting zu tun hat. Ich merke ganz, ganz doll, dass ich für mich selber da eine bessere Distanz schaffen muss, ne? Dass ich auch so neulich, als dann, ich habe irgendwie bis spät gearbeitet, ja, Kerstin auf dem Fernseher dann zwischendurch die ganze Zeit die Bank-DM laufen, wo ich dann auch gesagt habe, ich kann jetzt nicht mehr. Also ich merke, wenn ich mir jetzt noch die Bank-DM angucke, nachdem ich 9 Stunden fertig gearbeitet habe, boah, irgendwann ist auch genug. Ja. Also das ist so, glaube ich, eine Lektion, die ich für mich auf jeden Fall mitnehme, dass ich auch wirklich bewusst Abstand wähle, damit ich dann auch wieder mit einer entsprechenden Leidenschaft an den Beruf rangehen kann. Weil das schon, ne, wenn du halt gerade da warst, 11 Tage am Stück quasi nur Powerlifting, ja, als Thema, ne, zwischendurch immer so jede Minute, in der ich nicht unterwegs war, genutzt, um Check-ins und so weiter zu machen. Und das war schon heftig. Ich glaube, abgesehen davon, auch so diesen Schritt zu gehen, zu sagen, ja, ich fordere auch mehr von meiner Seite ein bei meinen AthletInnen. Sowohl was jetzt so kommunikative Sachen angeht, als auch was meine Grenzen in Bezug auf mein Berufliches angeht. Das hat aber eigentlich sehr, sehr gut funktioniert bisher. Und ansonsten einfach auch nochmal so dieses, das geht so ein bisschen in die Richtung, die du auch angesprochen hast, auch für mich nicht nur zu realisieren, sondern auch zu akzeptieren, dass ich aufgrund von meiner Expertise dieses Steckenpferd also Psychologie und Kommunikation im Kontext vom Coaching an oberster Stelle habe und das wirklich richtig, richtig gut kann. Aber dass ich trotzdem auch weiter drauf achten muss und dran arbeiten muss, und das hat jetzt auch, also da bin ich Max Kampenhuber, meinem Österreicher, sehr viel schuldig, weil der, das ist ja erst so ein bisschen der Programming-Nerd, ne? Er ist so derjenige, der sich dann auch die ganzen, jedes einzelne Video, was es zu Programming gibt und auf Powerlifting genau die ganzen Beiträge, der sich das alles reinpfeift. So, da bin ich froh, dass ich so jemanden habe, weil ich dann sagen kann, so, hey, hier ist mein Steckenpferd, bitte gib mir die Informationen, die für dich, so die Neuerungen, die für dich so rauskommen, ne, auch auf der technischen Seite, dass ich mich da auch so ein bisschen drauf stützen kann. Und auch, das ist für mich, also, weil früher hatte ich so diesen Anspruch, ich muss bei allen Themen permanent,
ja,
an der neuesten Front sein und immer up to date sein und immer das neueste Wissen haben. Und je länger man in dem Bereich ist und je länger man, je stärker diese einzelnen Expertisebereiche werden, desto mehr merkt man, dass das gar nicht möglich ist, das auf allen Gebieten gleichzeitig, es geht gar nicht. Ja. Ja. Um diesen Anspruch abgelegt zu haben und auch in der Lage zu sein, dass ich mich auf jemand anderen stützen zu können, der sich dann da reinarbeitet, das war eine sehr, so in vielen Arten eine wertvolle Lektion dieses Jahr.
Schön. Ich glaube, damit haben wir eine schöne Folge zusammen, oder?
Ja, das glaube ich auch. Ach, wie war es schön mal wieder, Kevin. Ach, wie war das schön.
Vielleicht kriegen wir es ja auch regelmäßiger hin, aber mal schauen.
Ich denke schon. Ich denke, grundsätzlich ist das möglich.
Alright. Ich denke auch.
Vielen, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Postet das Ding gerne in eure Story, verlinkt uns, schickt uns gerne Fragen, wenn ihr Fragen habt. Wir haben zwar noch ein paar übrig, die wir auf jeden Fall angehen werden, aber wir können nie genug haben. Wir können nie genug haben von euch. Ach, so ist es. Lasst uns alles haben. Wir widmen uns dem natürlich. Vielen, vielen Dank, Kevin, an dich für deine Zeit und fürs Schneiden etc. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.
Tschüssi.